Willkommen bei Laptop Talk, dem Podcast zu den Trends in IT-Services und Security Management mit Sven Mobi, Software-Architekt und langjährigem Berater der Laptop Group.
Heute bin ich zu Gast bei der Heuking in Köln. Seine Rechtsanwaltskanzlei begrüßt darf ich heute den Rechtsanwalt Dr. Lutz Martin Kepler und Rechtsanwalt Markus Lennartz. Heuking produziert mehrere Podcasts, unter anderem den Podcast Stand der Technik, in dem auch Lutz in bisher 13 Folgen episodisch aktuelle praktische Themen aus IT-Sicherheit, also ISO, BSI-Grundschutz, E-Mail-Verschlüsselung, Aufklärungspflichten, aber auch Datenschutzthemen wie DSGVO, Cookie-Banner, Fallstricken bei CDN und sowas berichten. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe hier ein sehr schönes Büro. An der Stelle wollt ihr vielleicht vorstellen, Lutz, was machst du genau bei der Heuking?
Ja, ihr sprecht immer von der Leptagon, aber wir sind nicht der Heuking, sondern Wir sind eigentlich Heuking Kühn Lühr Woytek, aber man kann auch sagen, kurz sagen Heuking. Wir machen alles, was deutsche Mittelständler und DAX-Unternehmen eigentlich an Rechtsberatung brauchen. Aber wir beide speziell hier machen alle digitalen Themen. Also IT-Recht, Datenschutzrecht, das ganze Recht der neuen Digitalisierung, Telekommunikationsrecht, geht rein ins Medienrecht, wobei da haben wir auch wieder andere Spezialisten, die das übernehmen und dann mit Marken und UWG und den ganzen Themen kombinieren, Patentrecht und so weiter. Und wir hier speziell, wir kümmern uns eben um IT-Vertragsgestaltung, um IT-AGB, um Datenschutzprojekte, um Heranführung von Unternehmen an das neue EU-Digitalrecht, um Open-Source-Projekte, Open-Source-Compliance und ganz neu eben auch, oder mittlerweile gar nicht mehr so neu, seit einigen Jahren kümmern wir uns auch um das IT-Sicherheitsrecht.
Korrekt. Was man noch ergänzen kann, ist, dass wir in dem gesamten Umfeld von Technologieunternehmen natürlich auch Transaktionen begleiten. Da gibt es stellenweise Konsolidierung, aber auch Newcomer im Markt, die auch natürlich finanziell von Investoren unterstützt werden. Das sind auch Themen, die wir unterstützen.
Ja, spannend. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt wahrscheinlich mal anfangen mit einer höheren Flughöhe, vielleicht mal eine kleine Übersicht über das aktuelle Digitalrecht, vielleicht auch die Entwicklungen. Lutz, du hast da was mitgebracht, genau.
Also man muss sich, jeder, der die DSGVO-Implementierungsphase erlebt hat, muss sich eigentlich jetzt klar machen, in den nächsten paar Jahren kommt verteilt nochmal mindestens genau sowas auf alle Unternehmen zu. Und man kann sagen, umso digitaler die Unternehmen unterwegs sind, umso intensiver wird das. Für manche wird es also deutlich mehr als die Datenschutzgrundverordnung.
Wer ist nicht digital unterwegs und hat keine Digitalstrategie? Also jeder fast gibt's
nicht. Es gibt keinen, den es sozusagen gar nicht betrifft, aber wenn ich ein metallverarbeitender, mittelständischer Industriebetrieb bin, der keine Smart Factory hat, sondern eine Oldschool Factory, dann betrifft es mich jedenfalls weniger. Soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Genau, und dann haben wir sozusagen einen kurzen Überblick. AI Act muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, Data Act, NIS 2 und den Cyber Resilience Act, um den wir uns heute besonders kümmern. Markus, starte doch mal.
Ja, also vielleicht kann man noch mal aus der Perspektive anfangen und sagen, die Europäische Union macht sich Gedanken halt um das Thema IT-Sicherheit, weil es ein relevantes Thema ist. Warum ist es relevant? Weil, ich sag mal, wir Kundinnen und Kunden, aber auch Unternehmen, gerade Mittelstand, nicht die großen DAX-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen, die sich entsprechende IT-Sicherheitsabteilungen leisten mit großer Manpower und großem Know-how, stehen vor großen Risiken. Also und da bedarf es eines Schutzes, sag mal, dieser Schwachen, die sich nicht um diese Themen kümmern können. Und deshalb hat sich die EU Gedanken gemacht, wie man mit gewissen Themen inhaltlich umgeht. Schutz von Infrastrukturen, das ist das Thema NIS, NIS 2, das Thema Stärke systemkritischer Branchen und Systeme, Regulierung neuer und gefährlicher Technologien, Verbraucher- und Kundenschutz. Und da kommen wir dann zu den ganzen Rechtsetzungsakten, die der Lutz Schade schon exemplarisch erwähnt hat, nämlich?
Genau, also um es ganz in der Nutshell zusammenzufassen, ja, da haben wir den AI Act. Da wird im Wesentlichen hochkritische KI-Systeme reguliert. Das betrifft also bei weitem nicht jede KI, die man einsetzt. Man hat ein paar Regeln für General Purpose AI, aber die sind
Also da muss man mal schauen.
Relativ schwach ausgestellt. Ja, ist schon erlassen. Es ist nur noch nicht anwendbar. Ne? Man hat wie bei der DSGVO. Wir sind jetzt im Jahr 2016 und fragen uns, was passiert denn da Mai 2018 mit der DSGVO? Ja. Genau die gleiche Situation haben wir jetzt.
Das ist aus der Datenschutzbrille so ein bisschen Konsumerschutz auch hauptsächlich bei der AI Act, ne? Da, wohin gehen meine Daten? Was machen die damit?
Ja, es ist ausgestaltet als ein Produkthaftungsgesetz. Also der Hersteller einer KI, Hochrisiko-KI-System, hat jede Menge Verpflichtungen. Aber auch der Nutzer hat jede Menge Verpflichtungen. Mhm. Eine sozusagen KI-Folgenabschätzung zum Beispiel, wie eine Datenschutzfolgenabschätzung. Mhm. So. Und natürlich schützt das häufig auch Verbraucher, aber das Wort Verbraucher findet man da nicht. Das ist der Fokus, kann ja ein ganz anderer sein. Also ein Hochrisiko-KI-System, was ich zur Steuerung eines Atomkraftwerks verwende. Mhm. Oder ein Hochrisiko-KI, was ich dazu verwende, um Arbeitnehmer zu beurteilen, auszusuchen, wer passt zu mir. Ein Hochrisiko-KI-System, was ich als Behörde dazu verwende, Anträge von Unternehmen zu prüfen. Das fällt alles darunter und das hat alles nichts mit Verbraucherschutz zu tun.
Ja, ja. Das ist so ein bisschen Risikoabschätzung, dass man dafür also gewappnet ist und sich darauf einstellt.
Genau, wir wollen ja jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das sind schon, also man muss ziemlich viel dokumentieren, was man da tut, welche Testdaten, welche Validierungsdaten, Logfiles, relativ lange aufbewahren, menschliche Übersicht, das sind so alles Stichworte.
Ist auch Haftung wahrscheinlich das Thema, ne? Also bei selbstfahrenden Autos, wenn die dann irgendwie mit KI irgendwann mehr Anteil KI haben, ist das immer so ein Haftungsthema ganz schnell, ne?
Ein separates Thema,
autonome Systeme.
Kommt eine KI-Haftungsverordnung parallel noch, wo die Haftung nochmal verschärft wird. Aber ja, völlig richtig. Haftung ist gar nicht so sehr das Thema im AI-Act. Da ist eher das Thema, eine Behörde überwacht das und die kann ein Bußgeld erlassen oder auch einen Produktrückruf erklären.
Welche Behörde ist das jetzt in dem Fall?
Tja. Wenn das mal klar wäre. Ne? Das hat die EU, jeder Mitgliedstaat sucht sich eine Behörde aus.
Hm. Oder mehrere.
Wir drücken alle die Daumen, wahrscheinlich wird es die Bundesnetzagentur.
Ja.
Es ist aber keineswegs ausgemacht. Ja.
Also inhaltliches Thema ist hier bereitstellen und verwenden. Wer das tut, muss sich Gedanken machen und muss die Anforderungen einhalten. Und da ist die EU entsprechend stolz drauf, dass wir hier zum ersten Mal in der Welt das Thema Artificial Intelligence auch regulieren. Und das nicht ganz ohne Grund. Wir alle merken sukzessive mehr, wir verwenden es. Nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir nutzen es mehr und mehr. Und was wir merken auch in unserem beruflichen Umfeld ist, dass man nicht automatisch vertrauen sollte. Ja, und das tut unter Umständen der Mensch, der das draußen tut, unter Umständen auch Unternehmen. Und das sollte man nicht tun und deswegen bedarf es auch gewisser qualitativer Anforderungen, die durch den AI-Act eingeführt werden. Deswegen glaube ich grundsätzlich, dass es gut ist, dass wir das tun, weil nicht jeder von selbst an diese Dinge denkt. Ja. Und wir, die Gesellschaft, gehört geschützt an dieser Stelle. Ob das gut gelungen ist, werden wir dann in der Folge noch sehen, aber es wird ausreichend Dinge geben, mit denen wir uns zu beschäftigen haben.
Absolut. Können wir mal eine ganze Folge zu machen. Die Kritik von Sascha Lobo war ja medienwirksam in den letzten Wochen überall zu sehen. Das ist für Startups eine echte Bremse. Also dann muss der Investor
und redet ja von Innovationsbremse an der Stelle einfach.
Der junge Mensch mit der coolen Idee muss sich überlegen, mache ich das lieber erstmal in Shenzhen oder mache ich das lieber erstmal im Silicon Valley und wenn es fliegt, kann ich ja die ganzen anstrengenden EU-Regularien mal draufsetzen. Aber
ja, und neben Datenschutz war auch das Thema IP dann irgendwo, ne, wenn man dann auf Intellectual Property von anderen dann baut, inwiefern da auch die Haftung ist, da ist ja auch noch nicht alle Urteile gesprochen an der Stelle, ja.
So, das sowieso noch nicht. Ja. Wir sind in der, man muss das nochmal betonen, ja. Bei der Datenschutzgrundverordnung, da gab's vorher schon lange Jahre Datenschutzrecht und seit 1995 eine einheitliche Datenschutzrichtlinie. Wir hatten Datenschutzbehörden in jedem EU-Land. Wir hatten Professoren, die kümmerten sich um Datenschutzrecht und haben Kommentare für Datenschutzrecht herausgegeben. Wir hatten Praktiker, wir hatten in Deutschland Datenschutzbeauftragte. Und wir haben trotzdem die DSGVO als was Neues und Anstrengendes und Riesiges empfunden. Und jetzt ist es ja völlig anders. Es kommt ein AI-Act, es gibt keinen Professor für AI-Act. Es gibt nicht seit 20 Jahren die Behörde, die AI überwacht. Es gibt keine AI-Beauftragten, die seit 20 Jahren AI-Beauftragte sind und ihre Serviceunternehmen gegründet haben.
Keine Konformitätszertifizierung in der Form, wo man sagt, da ist es mit gecovert.
Ja. So, deswegen muss man sich klar machen, selbst wenn der Scope kleiner ist, es geht nur um Hochrisiko-KI-Systeme und General Purpose AI, ja, selbst wenn der Scope kleiner ist, dass das, was da jetzt alles neu kommt, ist riesig.
Auch das, wie gesagt, ein separates Thema gegebenenfalls. Ja. Dafür können wir, glaube ich, noch Stunden füllen. Auch die politische Diskussion. Natürlich ist es klar, dass wenn eine Regulierung eingeführt wird, viele Leute sagen, das behindert mich aber in dem, was ich tue. Insbesondere natürlich diejenigen, die heute schon AI auf den Markt bringen. Mhm. Vollkommen nachvollziehbar. Und gerade auch die jungen Startups müssen sich einiges überlegen, wie der Lutz gerade schon richtig gesagt hat. Gleichwohl ist die Diskussion sinnvoll, die wir gerade führen. In welchem Rahmen macht es Sinn? Und natürlich geht es darum, gerade war in Paris die Konferenz von Herrn Macron, wo es um KI ging, darum, solche Dinge auch als Investition zu fördern in der Europäischen Union. Und da braucht man, glaube ich, ein angemessenes Maß. Und wenn wir etwas haben, was qualitativ hochwertig ist, dann können wir das auch vermarkten, glaube ich. Dazu gehört auch eine vernünftige Regulierung. Ich denke mal, dass wir uns und mit der Diskussion, die da gerade geführt wird, ganz gut positionieren in Europa.
Ja, ich will das auch nicht so sehr als ein Bashing verstanden wissen.
Es kann ja ein Qualitätsmerkmal sein, im Endeffekt nach Datenschutzvorgaben ein KI-Startup zu machen. Ne?
Also es ist
von vornherein.
Wahrscheinlich ist es ja so, die historische Erfahrung ist, wann immer eine neue gesetzliche Vorgabe kommt, stöhnen erstmal alle. Und 20 Jahre später kann sich keiner mehr vorstellen, dass man nicht diese Sicherheitsstandards erfüllt. Ja? Ja. Also was wurde alles gestöhnt, als der Sicherheitsgurt verpflichtend im Auto wurde? Und ein bisschen ist das jetzt natürlich auch so. Ja. Ne? Muss man die Kirche im Dorf lassen.
Also es wäre schön, wenn wir vorauseilend unterwegs sind. Das Produkthaftungsgesetz ist dann mal eingeführt worden, oder beziehungsweise das Medizinprodukte, die Haftung für Medizinprodukte ist eingeführt worden wegen Kontergan. Ich hoffe, dass wir sowas nicht erleben im Zusammenhang mit KI, sondern da vorausschauend unterwegs waren.
So, wollen wir ganz kurz noch, bevor wir zum Cyber Resilience Act kommen, ja? Also, da gibt's noch einen Data Act, ganz kurz nur, der hat eben an, da geht's nicht um Produkthaftung, sondern es geht darum, dass ein Nutzer Rechte hat auf Datenherausgabe gegen einen Dateninhaber. Also, ich habe mein Connected Car, das produziert ganz viele Daten, Predictive Maintenance Daten zum Beispiel, und bisher kann eben ein Automobilhersteller sagen, diese Daten bekommen nur über eine zertifizierte Schnittstelle mein autorisierter Händler, und ich kann demnächst sagen, nein, ich bin ein Nutzer dieses Fahrzeugs, diese Daten will ich A selber haben und B soll das eine beliebige Werkstatt bekommen. Das heißt, da gehen regelrecht Geschäftsmodelle kaputt.
Auch wahrscheinlich das Thema Marketing, Data Broker und Data Syndication ist also ein großes Thema, ne?
Ja, es bezieht sich nur auf, wie beim CIA, nur auf vernetzte Produkte. Das heißt, reine Datenhändler im Online-Bereich sind nicht alle erfasst, sondern nur, wenn es Daten sind, die durch ein vernetztes Produkt generiert werden. Auch das eigenes Thema. Und dann haben wir eben noch die NIS 2, die ja in Deutschland nicht pünktlich umgesetzt wurde und die jetzt aber demnächst, ja, also wenn man, mal gucken, was nach der Wahl passiert, aber irgendwann Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es wohl irgendwann umgesetzt werden, auch deswegen, weil die EU ja ein Vertragsverletzungsverfahren gestartet hat und wir Steuerzahler da tief für in die Tasche greifen müssen, dass der Gesetzgeber es nicht...
Wird es dann doch noch länger dauern als kurz nach der Wahl, weil ich letztes Mal gehört habe, man musste schon vor dem Oktober, dass man sich einhalten würde, es liegt auch nicht an der Regierung, dass die jetzt gescheitert ist, aber man hatte so im Oktober dann so März im Auge. So.
Richtig, März, April. Das war die Prognose,
ja.
Aber eben unter den Ministerien und den Politikern, wie es da eben besetzt war. Es kann ja sein, dass wenn jetzt völlig andere Leute an den entsprechenden Rudern und Hebeln sitzen. Es ist auch noch so eine Budgetfrage zu klären, wie viele Stellen bekommt das BSI denn dann neu? Und Budgetfragen sind immer unter neuen Regierungen nochmal anders zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass die erste Amtshandlung einer neuen Regierung die NIS-2-Umsetzung sein wird.
Und
das ist auch politisch einfach, muss man mal ganz klar sagen, zu unsexy.
Und dabei haben die Öffentlichen ja schon ausgeklammert, weil es zu teuer war. Also das hat man ja von vornherein schon gesagt. Ja. Also man hat schon die sparsame Variante genommen, muss man sagen.
Ja, vielleicht sieht eine neue Regierung das völlig anders und sagt, die ganzen Öffentlichen müssen NIS-2 machen. Also wer weiß. Also jedenfalls, um das aber abzugrenzen,
um das vielleicht noch zu NIS-2 zu ergänzen, Lutz, weil es vielleicht wichtig ist, wenn wir sagen, es kommt oder es kommt nicht und wann kommt es. Es macht für jeden, der davon betroffen ist oder potenziell betroffen ist, heute schon Sinn, sich damit zu befassen. Unabhängig davon, ob das Gesetz nun im April verabschiedet wird in Deutschland oder ob es im November verabschiedet wird. es macht Sinn, sich heute schon damit zu befassen, ob man betroffen ist und die Grundlagen zu schaffen.
Ja, einen spannenden Gesichtspunkt dazu habe ich gehört, auch mit einem Datenschützer, der hat gesagt, eigentlich kann es für jemanden, der heute ISO schon hat und ISO lebt und eine PC-Grundschutz vielleicht arbeitet, gar keine Überraschung sein, denn er hat fortlaufend die Arbeit, das aktuelle Rechtssystem zu überwachen und Gesetze, die ihn betreffen. Dementsprechend ist er bereits am Implementieren dieser Dinge, weil er halt darauf vorbereitet sein muss. Ne? Also ja. So sehr eine Überraschung ist es halt nicht, aber vielleicht für ein paar dieser Kritisunternehmen dann, dieser NIS-Zulieferer in Zukunft dann vielleicht auch ISO machen zu müssen oder zumindest.
Also wo wir das praktisch erleben, das hat zwar jetzt in der Umsetzung war nicht so kompliziert, ist DORA, wo wir das im Moment in der Praxis halt haben, weil es seit 17. Januar umgesetzt sein muss gewissermaßen im Wesentlichen, wo es um die Resilienz der Finanzdienstleistungsbranche geht und da erhebliche Verträge mit IKT-Dienstleistern den Anforderungen entsprechend anzupassen sind. Und wenn wir eine große Bank in Deutschland nehmen, dann hat die nicht 13 IT-Dienstleister, die hat unter Umständen mehrere hundert und mehrere tausend Verträge, die unter Umständen rechtskonform gemacht werden müssen. Und so ein Thema fasst man möglichst früh an mit einem wirklichen Projekt und nicht erst, wenn in zwei Wochen das in Kraft treten droht oder kommt.
Aber auch die haben ja mit KIT, BaFin vorher schon ISO in jeder Form praktizieren müssen, ISMS schon gemacht, auch davor schon und auch da theoretisch schon die Prozesse haben sollten, um sich auf neue Gesetzeslagen einzustellen.
Ne? Also auch da gilt, was der schlaue Datenschützer dir da gesagt hat, wenn ich ISO vorher gemacht habe und das ernsthaft gemacht genau. habe und das extern auditiert wurde, bin ich darauf vorbereitet. Ja. Der Witz an der NIS 2 ist ja, dass der Scope riesiger wurde als erwartet.
Ja.
Das produzierende Gewerbe fällt darunter in bestimmten Fällen. Automobilzulieferer.
Ja.
Also da fallen Unternehmen, IT-Service-Provider, ja, haben viele ISO, aber warum sollen alle die unter dem Begriff IT-Service-Provider, also da ist ja für einige Unternehmen durchaus überraschend, dass sie darunter fallen und nicht alle haben ISO. So. Und für die wird es eben eine Aufgabe. Aber jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. ISO ist ein Information Security Management System und betrifft eine Organisation. Und das ist die wichtige Abgrenzung zum Cyber Resilience Act, zu dem wir jetzt bestimmt gleich kommen.
Ja, hoffentlich.
Weil der Cyber Resilience Act betrifft einzelne Produkte und das ist eben ein Riesenunterschied. Ja, ich kann sagen, meine Organisation ist sicherheitsmäßig gut gemanagt. Und je nachdem, wie ich den Scope des ISO fasse, ja, kann das ja interne Prozesse vorwiegend betreffen. Und dann heißt es noch lange nicht, alles, was aus meiner Fabrik rauskommt, ist dann aber super sicher. Das sind also zwei Paar Schuhe, die man absolut auseinanderhalten muss. Man kann natürlich jetzt wieder Synergieeffekte suchen. Ja, also wenn man seine ganze Produktion und seine ganze Lieferkette unter ISO hat, dann hilft das wahnsinnig für den Cyber Resilience Act. Absolut richtig. Muss trotzdem nochmal eine Gap-Analyse machen und sich das daneben legen.
Ja, verstehe.
So.
Das war jetzt nicht überzeugend. Ja, verstehe.
Oh, verstehe, scheiße. Oha, Moment, ich muss kurz ein paar E-Mails schreiben.
Nee, ich will auch Notizen machen für das Fazit. Das ist es nicht. Ja, zum Cyber Resilience Act. Dann kommen wir endlich zum Cyber Resilience Act. Was erwartet uns denn da?
Was erwartet uns da? Anforderungen an Unternehmen, die Produkte mit digitalen Elementen auf den Markt bringen. Und das sind heute die allermeisten mittlerweile. Wir haben vorhin mal, als der Lutz und ich uns kurz nochmal vorbereitet haben, gesagt, was bedeutet das denn für den kleinen Händler, der in China einkauft und über Amazon mal eben Produkte vermarktet und damit heute Gewinn macht? Der sollte sich über solche Themen durchaus Gedanken machen. Genau. Denn es geht um diejenigen, die solche Sachen auch in Verkehr bringen, wenn wir die Unternehmen nicht greifen, weil sie unter Umständen in China produziert haben, die Produzenten nicht bekommen, dann geht es auch an die Hersteller und Einführer und diejenigen, die solche Produkte vertreiben. Aber welche Produkte sind es, die davon betroffen sind? Das ist die erste Frage.
In der Vergangenheit wahrscheinlich plastisch zu sehen, ich bin Dropshipper, ich habe aus Amazon kriege ich günstig die Wärmedecken und die haben halt kein Siegel und die haben auch keinen Überhitzschutz und dann brennt irgendwo ein Haus ab und dann habe ich das Problem und wer ist jetzt haftbar dafür? Und als der in Deutschland dann greifbar ist, weil ich es über Amazon vertrieben habe, bin ich dann der dafür haftet, dass ein Häuserblock niedergebrannt ist im schlimmsten Fall.
Das ist ein schönes Beispiel. Jetzt machen wir mal das andere Beispiel in der alten Welt, um zu zeigen, was ist die Wirkung des Cyber Resilience Acts. Ja. Also ist jetzt ein echter Fall aus Köln.
Ja.
Das BSI geht zusammen mit der Verbraucherschutzzentrale zum Mediamarkt in Köln und kauft ein Handy eines chinesischen Herstellers, lässt das BSI Standard Schwachstellen scannen, drüber laufen und findet sozusagen 19 offene Scheunentore, und kein Patch ist in Sicht.
Ich glaube, alte Android-Version ist da ein klassisches Beispiel, weil gerade in den günstigen Smartphones hat man alte Software-Version.
Genau, und dann, die Hardware gibt es einfach nicht her, dass ich das Update beliebig auf neue Version mache. Klassiker. Ja, so. Ja. Und dann ging die Verbraucherzentrale mit den Gutachten vom BSI zu Gericht. Und das Landgericht Köln, das Oberlandesgericht Köln, hat gesagt, ja, aber der Händler kann doch nicht wissen, was in dem Handy steckt. Und überhaupt, wo gibt's denn Vorgabe im Gesetz für IT-Sicherheit? Ja, die Brandschutzdecke, das ist klar. Was für Stoffe, wenn Brennbarkeit, dann muss so und so, höchstens so und so viel Temperaturgrad. Das gibt's in ganz Europa für alle Produktkategorien. Mein Lieblings ist immer, wie scharf darf ein Beil sein, was im Baumarkt verkauft wird und so. Ja, welche Stoffe dürfen in welchem Spielzeug drin sein? Unendlich viele Detailregelungen. Für Cybersicherheit bei Produkten, ganz allgemein bisher keine Detailregelung. Hm. Sodass das Gericht geurteilt hat, schön, dass ihr das rausgefunden habt, aber es ändert, also so gibt keine Ansprüche.
Ja. Ja? Aber bisher war das ja so ein Prestige-Qualitätsmerkmal, dass Samsung oder gerade auch vielleicht Google oder Apple halt gesagt hat, wir haben hier Sicherheitsupdates versprochen für 5 Jahre, aber es ist halt auch die Ausnahme, die gerade die kleinen Hersteller machen das bisher nicht. Und in Zukunft wird das dann halt auch
genau das ist der Fall. Und plötzlich wird gesagt, wenn du das nicht zusicherst und das verkaufst mit Sicherheitslücken, dann gibt's erstens ein Bußgeld und zweitens gibt's einen Produktrückruf und dann kommen die Sachen aus Saturn und Mediamarkt aus dem Regal.
Also ich weiß nicht, ob Lutz und ich als Richter an der Stelle anders geurteilt hätten. Ich vermute schon. Ich vermute schon. Aber es ist nun mal so, dass bei deutschen Gerichten und generell natürlich Juristen jetzt erstmal technisch nicht die tiefgehende Ahnung haben und das beurteilen können. Aber das zeigt ganz deutlich, und das Beispiel von Lutz macht es wirklich deutlich, dass es Not tut, an der Stelle regulatorisch einzugreifen. Und demnächst wird auf dieser Grundlage, die wir jetzt haben mit dem Cyber Resilience Act, anders geurteilt werden. Und das ist wichtig, dass das so ist. Es kann nicht so sein, dass mal die Rechtsfortbildung auf der Grundlage des allgemeinen Rechts, des bürgerlichen Gesetzbuchs hier dazu verpflichtet wird, solche Fälle sukzessive zu regeln, weil sich Risiken realisiert haben und der Gesetzgeber nicht nachkommt. Jetzt sind wir an der Stelle mal von der gesetzgeberischen Seite ein bisschen schneller und das wird für Rechtssicherheit sorgen, auch nicht an allen Stellen, aber doch an der zumindest. Das würde anders beurteilt.
Ja, Gott sei Dank. Also wir haben jetzt endlich Detailregelung. Also man muss das nochmal ganz klar sagen, bisher gibt es Detailregelung zur Cybersicherheit in einzelnen Branchen. DORA für Finanz- und Versicherungsbranche. Es gibt ein paar Details für Automobile, es gibt Details für Medizinprodukte. Es gibt aber nicht allgemeine, übergreifende Detailregelung für alle vernetzten Produkte, für alle Softwareprodukte, die verkauft werden. Mhm. Und das wird jetzt eben fundamental anders. Und jetzt kommen wir sozusagen zu einer Kernregelung des Cyber Resilience Acts. Das sind die sogenannten Essential Security Requirements, die für jedes Produkt durchgeführt und durchgeprüft werden müssen. Und da steht eben, das ist in so einem Artikel 6 enthält das und das wird in den Anhang verwiesen. Und in diesem Anhang steht zum Beispiel, ich muss mit jedem Produkt die Software Bill of Materials mitliefern. Und dann stehen da Details dazu. Mindestens die First-Level-Dependencies sollen erfasst werden. Und ja, das ist einfach völlig neu, dass sowas in einem Gesetz steht. Mhm. Und naja, jetzt muss man sich halt dann dran halten. Gibt da andere Sachen in der Liste hinten noch drin. Also das darf nicht mit bekannten ausnutzbaren Sicherheitslücken in den Verkehr gebracht werden. Man muss Risikobeurteilung für das Produkt machen und gemessen an der Risikobeurteilung dann verschiedene Punkte abklappern. Ja, habe ich da, ist das anfällig für eine DDoS-Attacken? Wenn ja, was habe ich dagegen?
Bei Sicherheitslücken und so weiter. Vielleicht ein Einwurf. Also wir haben ja da den NIST, der uns da die CVE-Details gibt. An der Stelle gibt es keine europäische Institution, die Exploits oder bekannte Sicherheitslücken veröffentlicht, oder? Also es gibt beim BSI auch regelmäßig zwar auch die Informationen, aber da verweisen die auch immer auf NIST-Erkenntnisse.
Ja, Form, ne? das stimmt. Das wird sich möglicherweise in Zukunft ändern. Also es gibt diese ENSIA als europäische Cybersicherheitsagentur. Also die Idee ist, dass es auch Meldepflichten für Hersteller gibt. Man muss ein System einrichten, was es ermöglicht, Informationen schnell zu bekommen, an die Nutzer weiterzugeben, aber auch an Behörden weiterzugeben, sodass da deutlich mehr gesammelt wird. Und das umfasst eben alle Komponenten, die ich drin habe. Nicht nur die kommerziellen Komponenten, die ich in mein smartes Device einbaue, sondern auch alle Open-Source-Themen. So, und eine große Open Source Foundation wie die Linux Foundation, die würde es natürlich hinkriegen. Ja. So, aber jetzt muss ich mir sehr gut überlegen, was baue ich denn hier sonst noch so ein?
Ist halt spannend, weil wir halt im Endeffekt deutsche Gesetzeslage oder europäische Gesetzeslage um einen amerikanischen Inhaltsanbieter bauen. Weil wir im Endeffekt jeden dazu verpflichten, NIST zu subscriben oder zu prüfen, die Bibliothek gegen die Liste der NIST, was ein amerikanischer eine amerikanische
Institution
Regierung.
Eine amerikanische Regierungsanstalt im Endeffekt da veröffentlicht. Ne?
Oder die Verwaltung, ne?
Ja, aber auch die entscheidet ja, was aufgenommen wird, welche Kriterialität, was disclosed wird, und das ist ja, macht ja keiner in Europa. Ne? Und wir sind da ein bisschen der Willkür der NIST unterworfen, was da veröffentlicht wird und in welcher Form. Und auch wann dann da zum Beispiel ein Security Advisor an die Konsumenten geht, beziehungsweise an uns als Bibliothekenbenutzer dann.
Das ist so. Es gibt aber natürlich auch unterhalb der NIST, also sozusagen gibt es ja, wie heißen die, also es gibt Organisationen, die Informationen über Sicherheitslücken auch so rausgeben. Also du kannst ja, wenn ich welche Version einer Open-Source-Komponente habe, kannst du Vulnerability-Scan, Vulnerability-Test, Vulnerability-Lists. So, das kann man rausschneiden und ein bisschen stringenter machen, halt, wie ich das hier erzählt habe.
Es gibt halt andere Anbieter, Content-Anbieter, aber keine weiteren Autoritäten, will ich damit sagen. Also natürlich gibt es Scanning-Tools, wo man seine Software mit scannen kann, aber die verweisen an der Stelle an Autorität bisher immer nur an das, was die NIST da veröffentlicht.
Ja, das mag sein. Richtig, aber es gibt ja Sachen, die sind so groß, da brauche ich eigentlich keine NIST mehr für. Ja, also Heartbleed Bug.
Okay.
So, ja. Ne? Also alles, worüber Golem und Heiser auch berichten, da brauche ich jetzt so, dann muss ich auf jeden Fall reagieren, auf jeden Fall handeln.
Was muss ich dann überwachen, ist die Frage,
In der Zukunft kann ich eben, ne, beim Heartbleed Bug hatten wir dann ganz häufig ja die Situation, dass der IT-Chef den Leuten sagte, ja, und wo ist die Komponente jetzt drin? Und dann sagten die, ja, müssen wir mal gucken gehen jetzt.
Ja.
So, und das soll eben durch diese S-Bomb-Thematik verhindert werden.
Verstehe. Aber reicht es dann, wenn ich den BSI-Newsletter subscribe und da die Information herhole? Denn ich habe ja dann in der Stelle keine zentrale Autorität, wo ich mich informieren kann, ob die Bibliotheken, die ich jetzt inventarisiert habe, neue Schwachstellen haben.
Also
wirkt noch nach einer Schwäche, weil die Gesetzeslage ist jetzt so, dann ist es wieder so ein Thema Stand der Technik. Wir kennen das ja, die Formulierung nach dem Stand der Technik. Und jetzt muss man sich nach dem Stand des Wissens der weltweiten Organisationen muss man sich hier informieren dazu, ob es neue Sicherheitslücken zu den Bibliotheken gibt.
Es kommt sicher auf die konkrete Risikoeinschätzung an. Und wahrscheinlich gilt die Daumenregel, umso kritischer das Produkt insgesamt ist. Hm. Ja? Also wenn ich was habe, was ein Spielzeug ist, ist das anders kritisch, als wenn sozusagen ich ein Smart Home Devices habe, die meine Türen öffnen, ne, die meine Heizung steuern, wo auch Lebensgefahr, wo was für Einbrecher interessant sein kann. So, da umso riskanter das ist, umso mehr Quellen muss ich anzapfen, um sicher zu gehen. Ich glaube, so ist die Daumenregel. Aber das ist ein absolut tolles Beispiel für eine Frage, die dann später die Rechtsprechung klärt. Und wir sehen jetzt bei der DSGVO, manche spannende Urteile kommen 5, 6 Jahre nach dem die DSGVO in Kraft getreten ist. Das will eben noch dauern.
Ja, die Frage wird sein, je größer die Organisation ist, umso wichtiger das Produkt, reicht es dann aus, einen Mitarbeiter, wissenschaftlichen Mitarbeiter ins Büro zu setzen, der macht ein bisschen Desktop-Research und ermittelt das? Wahrscheinlich nicht. Ja, also das ist dann auch eine Frage des gesunden Menschenverstands, auch eine Governance-Frage im Unternehmen, die eine große Relevanz hat, wo sich die Unternehmensleitungen Gedanken machen müssen, was ist denn adäquat, um diese Anforderungen zu erfüllen. Ja. In meinem Beispiel wäre es nicht adäquat und da kann man sich vorstellen, dass man etwas mehr tun muss und das wird auch dazu beitragen, dass solche Schwachstellen, Datenbanken unter Umständen besser werden, weil die Unternehmen ein Eigeninteresse haben, sich da zu vernetzen. Was übrigens auch heute schon passiert, dass sich IT-Sicherheitsabteilungen von Konzernen kurzschließen und über solche Informationen austauschen, weil man gemeinsam kein Interesse hat, dass man Opfer eines Angriffs wird.
Okay. Ja. Da können wir ja nur auf ein europäisches System hoffen vielleicht oder einen europäischen zentralen Inhaltsanbieter, der uns da alle informiert.
Hoffen darf man auf vieles.
Ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn das die Verwaltung tut. Ich glaube, das kommerzielle Interesse und die Geschwindigkeit des Markts ist größer als die der Verwaltung.
Ja, ich glaube, kommen wir zu weiteren spannenden Fragen rund um den Cyber Resilience Act. Also man muss sich klar machen, der zentrale Begriff ist eben Produkt, also Produkt mit digitalen Elementen. Das meint aber nicht nur Hardware, sondern wird definiert als Software- und Hardware-Produkt. Also auch etwas, was nur aus Code besteht sozusagen und nicht aus Hardware, kann hier erfasst werden. Wichtig ist, dass es ein Produkt im Sinne des Produktsicherheitsrechts ist, dass es also in den Verkehr gebracht wird. Dass jemand sagt, hier ist meine Software über den App Store zum Download bereit.
Und nicht in einer Dienstleistung vielleicht auftragsentwickelt an der Stelle zum Beispiel.
Genau. Ja. Genau. Nichts Individuelles, nichts, was bei mir zu Hause in meinem Rechenzentrum läuft, nicht, was ich privat selber baue, nicht, was ein Unternehmen selber für sich intern baut. Das heißt, es kommt für diese IT-Sicherheitsanforderungen, die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel überhaupt nicht darauf an, ob das jetzt ein High-End-Produkt ist, was sehr teuer ist, oder ob das eigentlich für umsonst vorhanden ist. Also man denke an viele kostenlose Apps. Da hat man bisher natürlich aus Kostengründen bisher noch nicht so drüber nachgedacht. Und was nicht erfasst ist, ist Software as a Service, der ganze Cloud-Bereich, reine Webseiten, weil da eben die Idee ist, das bringt mir ja nicht in dem Verkehr in dem Sinne, dass dann irgendjemand damit klarkommen kann, ohne dass ich jetzt besser drauf schaue, sondern da ist eben die Idee, ich schaue ja die ganze Zeit, ich verwalte mein Rechenzentrum und ich prüfe die ganze Zeit, was passiert da, und ich kann da meine Schwachstellen-Scans die ganze Zeit selber laufen lassen und kann monitoren, ob irgendwelches Verhalten komisch ist, und habe es selber noch im Griff als Hersteller.
Ich glaube, da, wo die Risikoabschätzung für mich selbst schwierig wird, da geht es darum, dass der Hersteller in Haftung genommen wird, dass er mir alles sicherstellt oder alles darlegt, alles dokumentiert, damit ich selber die Risikoabschätzung machen kann in irgendeiner Form. Oder? Das ist auch gerade das Thema S-Bomb, ne? Dass ich selber nicht herausfinden muss, welche Komponenten beispielsweise.
Genau. Also du sprichst jetzt sozusagen, wenn du das so sagst, eher aus der Rolle eines IT-Einkäufers in einem Unternehmen.
Ja.
Das Ganze gilt ja genauso auch, wenn man an Privatleute verkauft, die natürlich in 99% der Fälle dann sagen werden, vielen Dank, ein weiteres komisches Handbuch.
Ja, genau.
Wo viel Kleingedrucktes drinsteht. S-Bomb, gut, hochinteressant. Ja.
Ja.
Man muss es nicht alles gedruckt mitliefern, aber ein bisschen was vielleicht schon. Also so viel dazu.
Ja, interessant auf der Unternehmensseite, ne, als für Endkunden, Endverbraucher, die damit potenziell nicht umgehen können. Es fängt ja schon an, schwierig zu werden, wenn ich ein Telekommunikationsprodukt einkaufe. Wer weiß schon, was Bandbreiten sind, was Glasfaserinfrastruktur bedeutet und was nicht. Das wissen vielleicht die Digital Natives, aber viele wissen es nicht.
Ne? Ich glaube, die Idee ist hier, wenn halt der Letzte, der in der Kette ist, dann der Einzelhandel oder wo man es auch mal betreibt, wenn der sich diese Dinge gesichtet hat und da halt Diskrepanzen erkennt und erkennt, dass es halt vielleicht nicht sichergestellt ist, dass dort zum Beispiel mitgeliefert wurde, was da drin enthalten ist, dass dort nicht geprüft wurde, ob das den Sicherheitsstandards entspricht, dass man da intervenieren kann. Anders ist es vielleicht, wenn man dann über den Onlinehandel aus einem Drittstaat, aus einem fremden Staat für die Sachen bezieht. Ich glaube, gerade bei AliExpress oder Temu, wenn man da heute was bestellt, da wird es natürlich weiterhin schwierig. Da ist niemand, der in der Mitte belangbar ist, kein deutscher Zwischenhändler. Das wird sich auch weiterhin wahrscheinlich der Rechtslage entziehen.
Das wird sich grundsätzlich der Rechtslage entziehen, solange das über den Internethandel funktioniert. Die Frage ist, was über den Cyber Resilience Act dann an Bewusstsein geschaffen wird. Denn ich als Unternehmen in Deutschland oder in der EU würde dann auch damit werben, dass dann natürlich eine andere Gewährleistung etc. dahinter steht und andere Verpflichtungen, die einzuhalten sind, die ein solches Produkt sicher machen.
Wir haben eben darüber geredet, dass dann wieder alle darüber meckern, dass wir die ganzen Auflagen haben. Es ist wieder ein Thema, was sich kostenmäßig natürlich in den europäischen Produkten wieder widerspiegelt und wieder ein Thema wird, wo die wieder konkurrenzfähiger werden oder also weniger konkurrenzfähig als zuvor, die deutschen oder die europäischen Anbieter, weil sie halt nochmal mehr Auflagen haben und nochmal mehr Kosten haben bei der Herstellung dieser Produkte, wo sich dann in der AliExpress und Temu natürlich die in die Hände.
Also wenn wir uns jetzt mal auf die politische Situation beziehen und auch über Staaten, die unter Umständen mit solchen Dingen arbeiten können, so sehen wir natürlich mit einer Unbedarftheit die Infrastruktur betrifft, die wir über die letzten, ich sag mal, 20, 30 Jahre gelernt haben und mittlerweile lernen, dass solche Infrastrukturen gefährdet sind. Genauso sind solche Produkte Teil von Angriffsszenarien, die, ich sag mal, ganze Sozialsysteme außer Kraft setzen können, wenn man das vernünftig anfängt. Und insofern glaube ich, dass das Bewusstsein steigt, auch dass an der Stelle eine gewisse Sorgfalt notwendig ist. schon lange wird über Netzkomponenten sich unterhalten, schon seit 20 Jahren, wenn man Netzkomponenten aus China, aus chinesischer Produktion einkauft für Telekommunikation, ob das sicher ist, ja oder nein, ob es Sinn macht, dass man noch europäische Anbieter hat, die man heute so gut wie gar nicht mehr hat.
Aber bei den LTE-Antennen war das auch so ein Thema, ne, weil es da gar keine anderen Anbieter gab. Ja.
Ganz genau. Kaufe ich Huawei oder kaufe ich andere Dinge aus USA, die unter Umständen jetzt, zumindest wenn ich es mal national sehe, unter Umständen gar nicht viel sicherer sind,
das als
die
aus China. Unser Recht erziehen, ja.
Und insofern macht es schon Sinn, sich über solche Dinge Gedanken zu machen und auch öffentlich zu diskutieren und nicht dann zu sagen, wir kaufen europäisch ein, sondern zu sagen, wir kaufen europäisch ein, weil wir andere Sicherheitsstandards erfüllen, die mich auch persönlich schützen.
Wird es da, ist jetzt ein Nebenthema, aber wird es da im Einfuhrrecht vielleicht Verschärfung geben oder handelsrechtlich? Weil, ich meine, wir hören ja von Trump, wie er da seine Zölle überall drauf erhöht. Wir haben ja jetzt ja echte Anliegen, die ja wirklich die Sicherheit der Bürger betreffen.
Interessantes Thema, ne? weil ja diese Anforderungen sind ja sowas, wenn man es mal wirtschaftlich überträgt, eigentlich ist das ja schon sowas wie ein Zoll.
Ja. Ja?
Kann man so sehen. Ich glaube nicht, dass Herr Trump das so sieht, weil er so detailliert gar nicht darauf schauen wird. Allerdings gibt es natürlich einen Lobby Einfluss, gerade auch in Brüssel, auf solche Themen. Gleichwohl haben wir das und jetzt sind wir mal gespannt, was damit passiert. Ich glaube, dass das Bewusstsein zu dem Thema steigen wird. Genauso wie wir im Moment, wie ich gerade gesagt habe, ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass Infrastruktur geschützt werden muss. Genauso gehören dann digitale oder Produkte, die digitale Elemente haben, geschützt, weil sie angreifbar sind und auch Mittel eines Angriffs sein können. Und der Einzelne sollte wissen, und das Bewusstsein steigt auch, dass die persönlichen Daten eine Relevanz haben und Sicherheitslücken in solchen Systemen einen großen Einfluss auch auf mich persönlich wirtschaftlich haben können, insbesondere auf Unternehmen, die da an erster Stelle relevant sind, denn sonst haben wir ja wirklich einen volkswirtschaftlichen Effekt, der sehr nachteilhaft sein kann, den wollen wir vermeiden.
Ja, kommen wir nochmal zu ein paar weiteren Überblicken über den Cyber Resilience Act, nämlich vielleicht ganz kurz, welche Verpflichtungen haben die Hersteller denn eigentlich und die Einführer und die Händler. Also, wir müssen das so erstellen nach diesen Essential Security Requirements, wie wir es gerade besprochen haben. Ich muss dazu eine technische Dokumentation erzeugen, wo eben drin steht, was habe ich mir dabei gedacht und welche Sicherheitsmaßnahmen habe ich da alle ergriffen. Ich habe Überwachungspflichten, ich muss also gucken, was wird damit im Markt gemacht mit meinem Produkt und zur Not Abhilfepflichten. Ich muss dann zur Not sagen, nein, das ist nicht dazu gedacht, so kombiniert zu werden und diese Schnittstelle ist nicht sicher, wenn sie so und so eingesetzt wird. Informationspflichten, Rückrufpflichten, also wie ein Automobilhersteller, der sagt, jetzt bitte mal in die Werkstatt fahren zum Sicherheitsupdate. Da habe ich das für jedes Produkt, für den smarten E-Roller, für mein Handy, für den digitalen Rasenmäher, für meine Spielkonsole, für alles. Rückrufpflicht bei Software ist relativ witzlos, ne? Weil da biete ich einfach das Update an. So, und dann muss ich eine Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, muss also einen Prozess bei mir etablieren, der sicherstellt, dass jedes Produkt, was mein Haus verlässt und in den Verkehr gebracht wird, wirklich alle jetzt gerade besprochenen Verpflichtungen des Cyber Resilience Act einhält. Und dann kann ich eben eine CE-Kennzeichnung drauf machen, sagt man so allgemein landläufig. Bei reiner Software mache ich das nicht drauf, sondern das ist dann in irgendeinem Menü drin. Aber auch das ist wichtig, dass das so ist, weil ein Einführer und ein Händler hat jetzt nicht die Aufgabe, jedes Mal zu prüfen, ob die S-Bomben vollständig sind, sondern man muss als erstes prüfen, ist denn da irgendwo eine CE-Kennzeichnung? Habe ich eine technische Information und Gebrauchsanweisung und eine EU-Konformitätserklärung? Sind die beigefügt? Hat der Hersteller Namen und Kontaktinformationen beigefügt? Das sind so die typischen Verpflichtungen, die man als Händler oder Einführer dann hat. Das war es dann aber auch. Wenn ich Grund zur Annahme der Nicht-Konformität habe, dann habe ich aber auch ein paar mehr Verpflichtungen und muss mal genauer hingucken.
Das heißt also erstmal, wenn ich in Zukunft ein Produkt kaufen werde nach einer Einführung dieses Acts, dann ist das CE-Siegel erstmal auch das Siegel dafür, dass diese neuen Anforderungen erfüllt sind.
Richtig.
Ja. Genau. Und natürlich haben wir jetzt wahrscheinlich in der Übergangszeit die Problematik, dass wir Produkte in den Regalen haben, die halt nicht unter diesen Bedingungen veröffentlicht wurden, dementsprechend aber auch heute nicht mehr vertrieben werden dürfen, denn eigentlich sollten die nicht nachgeliefert werden, diese Informationen.
Ja, richtig, genau. Also wie bei der Datenschutzgrundverordnung haben wir hier ja auch eine lange Übergangsfrist. Also viele der Verpflichtungen aus dem Cyber Resilience Act werden erst Ende 2027 scharf geschaltet. Ja, genau. So, aber nach dem, was wir gerade besprochen haben, brauchen viele Hersteller auch diese Frist, um sich daran zu gewöhnen. Es muss auch mal nochmal klargestellt werden, welche Behörde in Deutschland überwacht das denn eigentlich, und die muss Personal aufbauen und die muss mal sich ihre Prozesse überlegen. Also die Zeit jetzt ist bitter nötig und dann wird es scharf geschaltet und dann haben wir eine ganz interessante Stunde Null.
Also wobei, also es gibt in der Übergangsfrist gewissermaßen bis 2027 gibt es schon Dinge, die zwischendurch passieren. Also die Konformitätsbewertung oder die Konformitätsbewertungsstellen müssen schon mal loslaufen gewissermaßen. Und die Unternehmen haben schon Meldepflichten dann ab September auch, ich meine diesen Jahres ist es schon.
Ja, richtig. Die Meldepflichten greifen deutlich vorher. Das ist das, was wir eben gesprochen haben, als wir die ENSIA erwähnt haben, dass man also gegenüber der Europäischen Zentralen Behörde für Cybersicherheit und aber auch gegenüber Nutzern Meldungen herausgibt, wenn Cybersicherheitslücken.
Das heißt, die Idee ist auch, dass ich jetzt nicht mehr als Verbraucher den Verbraucherschutz brauche, um für mich irgendwo noch einzustehen. Im besten Falle gibt es dann diese Behörde, an die ich mich wenden kann, Vorfälle zu melden.
Ja. Diese Behörde wird eben möglicherweise das BSI, das liegt ja so in Deutschland ein bisschen auf der Hand. Aber das BSI stöhnt natürlich wegen Arbeitsüberlastung.
Ja, genau.
Das BSI sagt, da kommt die NIS 2 und plötzlich muss ich statt 2000 Kritiseinrichtungen 20, 30, 40.000 wichtige und besonders wichtige Unternehmen überwachen. Und dafür brauche ich, wenn du es hochrechnest, irgendwie 20 mal mehr Leute als jetzt. So, und dann kommt der Cyber Resilience Act und jetzt muss ich alle IP-Kameras, Babyphones und so weiter überwachen. Ja, also die müsste eigentlich, ist schon wie ein Startup gewachsen, das BSI in den letzten 10, 15 Jahren. Das muss kräftig weiter wachsen und eigentlich muss das eine der größten Behörden Deutschlands werden, wenn man das alles ernsthaft umsetzen kann. Also da muss man noch ein Fragezeichen
hintersetzen. Die IT-Sicherheitsabteilung der Bundesrepublik wächst. Ja, und gleichzeitig hat man die Herausforderung, die auch noch zu organisieren. Und sie muss funktionsfähig bleiben. Das ist schon durchaus ein Thema.
Ja, dann haben wir ja sehr viele Themen zum Cyber Resilience Act gehört. Sehr interessant. Ich schätze mal, auch da wird es in eurem Podcast nochmal ein Deep Dive wahrscheinlich zu geben zu den verschiedenen Facetten. Wir haben auch
mehrere.
Ja, wir haben auch verschiedenste Facetten jetzt auch schon so tief berührt. Die wollen wir eigentlich gar nicht so ins Detail durchgehen. Vielleicht finden wir zum Schluss ein Fazit. Also Cyber Resilience Act, ich habe verstanden, das ist gerade ein Thema, was das Produkt betrachtet, statt an der Stelle auch die Organisation. Ist also vielleicht, wenn man das so ein bisschen verknüpfen will und sagt, in NIS 2 ist das so ein bisschen das Vendorenmanagement, das, was da von der Organisation heraus gestartet wird in Richtung Zulieferer. Das ist das, was im Cyber Resilience Act, das, was die Zulieferer an der Stelle auch bieten werden in Zukunft mit Produkten, die man einkauft. So, ne?
Ja, es gibt genau richtiges Fazit, genau richtige Abgrenzung. Es gibt noch ein griffigeres Beispiel. Nach der NIS 2 und nach ISO 27001 und so weiter muss ich schulen, meine Leute. Mhm. So, aber ich kann die noch so gut schulen, sozusagen klickt nicht auf den E-Mail-Anhang, erkennt Phishing-Attacken. So, das macht das Produkt nicht sicherer, was hinten aus meinem Unternehmen rauskommt. So, das Produkt macht es sicherer, wenn ich einen Pentest für dieses Produkt mache. So, das hilft, und das wiederum hilft meiner Organisation nur ganz bedingt, nur mittelbar, weil ich dann sichere Produkte verkaufe. Also so muss man das wirklich abgrenzen voneinander. Und jetzt kann es natürlich sein, dass beides auf mich anwendbar ist. Ja, also ich bin eine Bank und bin DORA verpflichtet, ich bin ein Kraftwerk und bin hier verpflichtet unter NIS 2. Ich habe aber auch meine Kunden-App oder ich habe Messgeräte. Und die unterfallen jetzt dem Cyber Resilience Act. Ja, also es gibt auch Unternehmen, die müssen beides erfüllen. Und dann muss man natürlich gucken, was habe ich für Synergieeffekte, wo ergänzt sich das dann doch.
Der Cyber Resilience Act ist produktbezogen. Und verantwortlich sind hier Hersteller, Einführer und Händler. Die müssen sich Gedanken machen, dass das Produkt keine Schwachstellen hat und haben die Anforderungen des Cyber Resilience Acts zu erfüllen. Das heißt auch organisatorische Maßnahmen zu treffen, dass sie beim in Verkehr bringen von Produkten mit digitalen Elementen, die Anforderungen erfüllen, dass wir entsprechende Cybersecurity haben.
Tja, ich glaube, das fasst gut zusammen. Dann möchte ich mich an der Stelle nochmal bedanken, dass ich hier heute mit euch sein durfte in dem tollen Büro in Köln. Gibt es vielleicht dann, wenn wir vielleicht jetzt den einen oder anderen Interessenten hier gefunden haben, bei den Zuhörern, wo kann man eigentlich grundsätzlich denn erreichen und was könnt ihr den Zuhörern sonst noch so bieten?
Ja, unsere Kontaktdaten sind auf der Webseite vorhanden. Einfach nach Markus Lennertz oder Lutz Keppeler googeln.
Heuking.de an der Stelle.
Genau. Heuking.de ist die Website der Kanzlei und da findet man uns und noch viele andere Kollegen, die auch andere Rechtsgebiete begleiten. Wir machen alle Rechtsgebiete und fokussiert die, über die wir heute gesprochen haben, insbesondere Lutz und ich.
Genau. Ansonsten den Podcast Stand der Technik. Da gibt es jetzt 13 Folgen, wie ich gehört habe. Der wird, in welchem Turnus kommt der?
Wir streben monatlich an und du weißt, wie das so ist mit den angestrebten. Also wir haben aktuell zwei Sachen vorproduziert. Die nächsten Monate wird immer was kommen.
Die sind noch sicher.
Ich verrate aber noch nicht was.
Gut.
Ich verrate. Die nächste Folge wird zum CRA.
Sehr gut. Ja, das ist dann passend. Da kann man vielleicht einfach dazu dann einschalten. Genau, und dann verabschiede ich mich und dann sind wir soweit fertig heute.
Ja, vielen Dank euch fürs Vorbeikommen.